Ja, ich sage auch nochmal guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, was gerade passiert ist, das nehme ich auf meine Kappe. Da kann der Holger überhaupt nichts für. Da habe ich, glaube ich, die falsche Bibelstelle als Lesung weitergegeben. Wenn ihr einverstanden seid, dann erzähle ich die ganz kurz nach. Geht aber wirklich schnell. Ist ja schon angeklungen, der heutige Sonntag hat einen ganz besonderen Namen. Er heißt Palmsonntag. Und die Evangelisten erzählen die Geschichte, dass Jesus, das war ja eine Woche oder ein paar Tage vor Karfreitag, einzieht durch das Haupttor von Jerusalem auf einem Esel durch die Stadt. Die Menschen jubeln ihm zu. Sie breiten ihre Mäntel auf dem Boden aus vor ihm und winken vor allen Dingen mit den Palmwedeln. Das war so eine Geste von, super, jetzt ist einer da, auf den wir unsere Hoffnung setzen, toller Typ. Dem begrüßen wir mit Palmwedeln. Das war zu der Zeit Jesu so ein Signal, ein hoher Herr wird so begrüßt. Die sangen Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Das war sozusagen der König, der erwartet wurde, der Messias im Namen des Herrn, im Namen Gottes. Das war Jesus, wie er an diesem Sonntag von Palmwedeln begrüßt in Jerusalem eingezogen ist. Ich finde das immer manchmal ganz schön, sich vorzustellen, wie würde das heute, sag ich mal, auf Film, auf YouTube oder so, wie wäre die Szene? Die Szene wäre vielleicht so, heute wäre es der rote Teppich, die Lichter der Smartphones, kennt ihr alle, die Jüngeren jedenfalls. Und ich habe gesagt, welche Hymne könnte so im Hintergrund spielen? Jemand eine Idee? We are the Champions, kennt noch jener, die Älteren vielleicht, von der Band Queen. War ja gerade im Kino. We are the Champions wäre vielleicht im Hintergrund gelaufen. Auf jeden Fall Jesus, der Star. Ein Star, Hoffnung und große Erwartungen verbinden sich mit ihm. Man kann unterm Strich sagen, was für eine tolle, super Geschichte heute am Palmsonntag. Aber ein paar Tage später ist dieser Star, der so toll begrüßt wird, tot. Vorher wurde er gefoltert und dann ans Kreuz geschlagen. Das klingt jetzt sehr hart, aber ich mute euch das zu, das ist einfach so in der Bibel. Hard stuff, könnte man sagen. Diese 5 Tage von heute bis Karfreitag, die haben eine ganz besondere Bedeutung für die Christen weltweit. Und sie enden am Karfreitag mit Jesu Tod. Manchmal muss man ja Sachen auch, oder sollte man Sachen erklären. Was heißt Karfreitag? Weiß keiner. Kar hat nichts mit Karl oder so zu tun. Das ist ein altdeutsches Wort für Weinen, Sorgen, Klagen. Heute beginnt also die Woche des Weinens, des Klagens, der Trauer. Man könnte sagen, das sind nicht so die sonnigen Seiten des Lebens. Das sind die dunklen, abgründigen Seiten, hat zu tun mit Verrat, mit Folter, mit Lüge, Bosheit und Sadismus, brutale körperliche und seelische Schmerzen. Endet mit dem Tod. Das wird schon in der Bibel drastisch ausgemalt. Ich weiß nicht, ob sich einige noch erinnern, vor 2004 gab es mal von dem amerikanischen Regisseur Mel Gibson einen Film, Die Passion Christi, eine Orgie der Gewalt mit Blut. Und ich will das gar nicht jetzt erzählen, heftig, muss man einfach sagen. Und von daher könnte man sagen, kein Wunder, dass viele Menschen mit dem Karfreitag, der in 5 Tagen hier auch als im Gottesdienst thematisierte, dass viele Menschen mit diesen Tagen und ihren Geschichten nichts mehr zu tun haben wollen. Das passt nicht rein in eine Wohlfühlgesellschaft. Was soll das? Da wollen wir nicht hingucken. Geh uns weg damit. Aber ich sage auch mal ganz deutlich und unmissverständlich, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir einmal im Jahr wenigstens innehalten und uns dem Ganzen stellen. Nicht nur dem Leiden und Sterben Jesu, sondern dem ganzen Schutt und Elend in der Welt, mit dem wir ja auch zu tun haben, nicht nur in den Nachrichten, sondern auch bei uns. Aber jetzt erstmal einen Blick auf diesen Beginn der Leidenswoche Jesu. Jesus hatte die letzten Jahre in Galiläa, im Norden Israels, damit verbracht, durch die Dörfer zu wandern, zu predigen, sich mit den Menschen zu unterhalten und Wunder zu tun. Nochmal, er war beliebt. Die Leute liefen ihm nach, die scharten sich um ihn und hörten auf ihn. Und sie dachten, ein Typ, der wird uns befreien. Israel war damals von den Römern besetzt und viele sagten, das ist einer, der ist ein Rebellen, Aufrührer. Die religiösen Autoritäten, die religiöse fromme Oberschicht hatte große Angst vor ihm und umso mehr war er ein Held für die kleinen Leute. Und ein besonders schräges Motiv finde ich in dieser Szene am Palmsonntag ist das Reittier. Ich weiß nicht, ob ihr alle so realisiert haben, wie Jesus da in Jerusalem eingeritten ist. Nicht hoch zu Ross, sondern ein Esel. Der wird ja eigentlich begrüßt und empfangen als König von Israel. Und ein König, das kennen wir alle, der reitet, wenn überhaupt, reitet er auf einem tollen Pferd, dem Reittier der Krieger. Ein störrischer Esel, der kann einfach keinen Bock mehr haben, weiterzulaufen. Das wäre sehr peinlich in so einer Szene. Aber darauf reitet dieser König der Juden. Und so wird er jedenfalls begrüßt. König auf dem Esel, das ist doch so, als würde die Königin von England, habe ich mir überlegt, ihre jährliche Geburtstagsparade auf dem Fahrrad abnehmen. Könnte sich auch keiner vorstellen, oder? Oder stellt es euch vor mit Frank-Walter Steinmeier, aber müssen wir jetzt nicht vertiefen. Und der Esel ist aber das Zeichen des Friedenskönigs. Der alte Prophet Sacharja hat lange vor Jesus in der hebräischen Bibel geschrieben, siehe, dein König kommt zu dir, er ist arm und reitet auf einem Esel. Und die ersten Christen haben das als Hinweis auf Jesus verstanden. Also der Messias Gottes auf dem Esel, dem Reittier der einfachen Leute. Und jetzt, wenn Sie Lust haben, wenden wir uns doch mal zusammen dem Volk zu, was da jubelt am Straßenrand. Heute noch feiern Sie Jesus als Befreier und in wenigen Tagen werden Sie schreien, kreuzige ihn. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich finde, es wird immer dann unangenehm, wenn man sich selbst so mit hineinnimmt in so eine Szene und sich ehrlich fragt, was hättest du eigentlich getan, wenn du da am Straßenrand gestanden hättest? Was würdest du machen? Wo wäre unser Platz? Würden wir mit dem Eselreiter, dem erst umjubelten und dann doch so bitteren Weg mitgehen, ihm nachfolgen, auch ins Elend? Oder könnte ich mir vorstellen, sagen viele, nee, ich will mir die ganze Sache erstmal angucken. Ich stehe am Rand, ich gucke mir das an aus der Distanz, mehr ist nicht. Vielleicht aber auch verbunden mit Sensationsgier. Nichts verpassen, dabei sein ist alles. Manchmal kippt dann aber die Stimmung schnell, oh, super toll und jetzt auf einmal kippt die Stimmung. Jedenfalls, vielleicht ist so die Stimmung bloß nicht zu nah ran, bloß nicht sich reinziehen lassen. Immer schön am Rand bleiben, ja nichts verpassen. Schnell, kennen Sie vielleicht auch, schnell das Handy raus beim Unfall auf der Autobahn filmen und ins Netz stellen. So läuft das manchmal gnadenlos. Etwas, denke ich, was wir hoffentlich nicht machen, aber alle als Verführung in uns tragen. Jesus, der König auf dem Esel, war anders. Der lässt sich das Schicksal der Menschen richtig nahe gehen. Der hält nicht auf Distanz. Ein Beispiel, Johannes, der Evangelist, erzählt das. Ich mache es ganz kurz. Eine Frau, die gegen die herrschende Moral verstoßen hatte. Sie sollte nach dem Recht damals gesteinigt werden. Das ist eine brutale Geschichte, endet mit dem Tod. Furchtbar. Hintergrund war, sie hatte die Ehe gebrochen und wurde von der frommen Oberschicht vor Jesus gezerrt, damit er sie richte. Aber Jesus tut genau das nicht. Er gibt ihr zu verstehen, ich finde nicht gut, was du getan hast, aber ich werde dich nicht verurteilen. Und zu den Zeugen, zu den ganz Frommen dieser Szene, sagt er den berühmten Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der geht auch hin und nimmt jetzt einen Stein und fang an mit der Steinigung. Und was passiert? Die machen sich alle vom Acker, weil ihnen dazu nichts mehr einfällt. Die sind so klein und halten zum Glück ihren Mund. Wo man andere und das Schicksal an sich ranlässt, da geht das vielleicht nicht mehr so gut mit dem Verurteilen und dem Steinewerfen. Es gibt viele Geschichten, die über Jesus erzählt werden und die kannten die Leute alle am Palmsonntag. Deshalb jubelten die ihm zu. Man könnte sagen, der war ein Held, eine Projektionsfläche von Hoffnungen, von tollen Erwartungen an ihn. Aber er war kein politischer Führer, er war kein Kämpfer gegen die römische Macht, und er war auch kein brillanter Philosoph. Ja, ich könnte mal sagen, er war ein Mann Gottes, der ohne Grenzen geliebt hat der bereit war, sein eigenes Leben dafür aufs Spiel zu setzen. Ich finde immer, ich habe so ein Bild vor Augen, das war ein zorniger und ein sanfter Rebell, der sich mit der frommen Oberschicht angelegt hatte. Und dafür musste er jetzt zum Schluss seines Lebens den Preis zahlen. Kein Held, ein verwundbarer Mensch. Ein paar Tage später schwappte der Hass so über ihn zusammen. Die waren enttäuscht, die Menschen. Einer verriet ihn, viele verleugneten ihn. Und wie gesagt, die Menge schrie, kreuzige ihn. Der Philosoph Ernst Bloch hat das mal in so einem schönen Bild zusammengefasst. Das ist kein Gott, mit dem man Staat machen kann. Keiner, der in den hohen Palästen in Saus und Braus lebt, sondern am Anfang der Stall und am Ende der Galgen. Das ist unser Gott. Am Anfang der Stall und am Ende der Galgen. Klingt auch schräg, ist aber so. Einige hundert Jahre vor Jesus lebte ein Mensch, von dem wir nichts und doch vieles wissen. Wir wissen nichts über seine Lebensgeschichte, aber was er uns da hinterlassen hat auf ein paar Seiten, das ist sehr beeindruckend. Und wie er heute noch zu uns spricht, genauso wie zu den Menschen unserer Zeit, das haben wir gerade als Lied gesungen. Er weckt uns alle Morgen. Gleich noch ein paar Sachen dazu mehr. Vielleicht hat Jesus, der ja diesen Menschen, den Unbekannten, der Teil der hebräischen Bibel war, der hat über diese Worte vielleicht nachgedacht in den Tagen vor Karfreitag. Vielleicht sogar, als er auf dem Esel einritt. Vielleicht ahnte er, dass dieser unbekannte Mensch lange vor ihm Elend und Schmerz erfahren hatte, wie sie ihm nun selbst bevorstanden. Bei Jesaja, das ist der Predigttext, der vorgeschlagen wird für heute, heißt es im 50. Kapitel von diesem unbekannten Mann der Schmerzen: Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, deshalb werde ich nicht untergehen. Und darum habe ich mein Gesicht hart wie ein Kieselstein gemacht, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schande werde. Und vorher stehen die Verse bei diesem Propheten Jesaja: Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Jetzt kommt dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott hat mir nämlich meine Ohren geöffnet. Ich bin nicht ungehorsam und ich werde mich nicht klein machen und zurückweichen. Ein rätselhafter, unbekannter, paar hundert Jahre vor Jesus, aber vielleicht verstehen wir doch, was er sagt. Wie er haben wir eine Zunge zum Reden, eine Haut, die Schläge und Streicheln fühlt, ein Gesicht, das sieht, Augen, die sehen und eine Seele, die auch wahrnimmt und spürt. Weil wir Menschen sind alle mit Körpern und Sinnen und Seele. Ein Vers möchte ich kurz rausnehmen: mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Das ist ein Satz aus diesem Text. Mit den Müden zur rechten Zeit zu reden, finde ich manchmal ganz schön schwer. Ist auch gar nicht so lustig. Es ist, weiß Gott, nicht einfach, denn gerade müde, im weitesten Sinne müde Menschen, haben die Schnauze voll von guten Ratschlägen, Aufmunterungen und Lösungsvorschlägen. Für all das sind sie nämlich einfach zu müde, zu kaputt, zu weit unten, zu resigniert. Und wenn Jesus in der Tradition dieses Unbekannten sagt in der Bibel: Kommt her zu mir alle, die ihr so weit unten seid, die ihr kaputt und müde seid und überhaupt nicht mehr weiter könnt, kommt her zu mir. Bei mir findet er Trost, ich richte euch wieder auf. Vielleicht öffnet sich dann ein Ohr und eine Seele, passiert jedenfalls manchmal immer noch. Und dann kommt so etwas wie Hoffnung auf, dass da jemand ist, der ein Ohr hat für die Erniedrigten und Kaputten und Müden und auch für jemand, der die Erfahrung von Dunkelheit und Einsamkeit kennt. Wenn Menschen, die Gottes Stimme gehört haben, versuchen, Licht sozusagen in die Dunkelheit des Lebens zu tragen, ich glaube, das ist immer noch so, das provoziert irgendwie. Das wollen Leute manchmal nicht hören. Irgendwo ist da was Provozierendes bei. Und so erzählt der Unbekannte von damals, wie ihm das genau passiert ist. Das wurde ihm nämlich heimgezahlt. Der wurde verprügelt, bespuckt, die Haare wurden ihm ausgerissen und er wurde übel beleidigt. Mobbing würde man das vielleicht heute nennen. Oder jeder von euch kann sich vorstellen, wie so eine Situation aussieht, wenn man selber auch keinen Mut hat, sich dazwischen zu stellen. Aber dieser Unbekannte, der dem so übel mitgespielt wird, der tut nicht, was eigentlich nahe liegt. Bei uns ist es doch so, wenn du mich so anmachst, dann hast du ein Problem. Pass bloß auf. Und er tut genau das nicht. Er schlägt nicht wild um sich, er klagt nicht, er resigniert nicht. Er verherrlicht und bagatellisiert seine Situation aber auch nicht. Er sagt nicht, alles easy, ich bin gleich damit fertig. Nee, sagt er nicht. Aber er erzählt, und das finde ich klasse an dieser Stelle, er erzählt von seiner Widerstandskraft. Durchaus mit ein bisschen Stolz, mit großem Selbstbewusstsein. Er sagt, ich gehe nicht zurück, ich gebe nicht auf, ich gebe mich nicht geschlagen. Er bietet sozusagen den anderen die Stirn und dann steht es da in diesem Text, hart wie Kieselstein mache ich mein Gesicht. Kennen Sie das Gefühl, wenn man richtig unter Stress steht, gibt es ja viele Erfahrungen von Menschen, aber auch manchmal so eine Spannung, so ein hartes Gefühl im Gesicht, hart. Es gibt Situationen, da ist das nötig, da braucht man Power und Widerstandskraft. Die Psychologen sagen, so eine innere Widerstandskraft, die kommt aus positiven Erfahrungen aus der Vergangenheit. Zum Beispiel sowas wie Urvertrauen. Schön, wenn jedes Kind sowas von seinen Eltern mitkriegt. Urvertrauen. Shit, egal was passiert, Papa und Mama sind da. Was dir auch passiert, du kannst dich drauf in der ersten Phase deines Lebens verlassen. Du bist bei uns geborgen. Sowas nennt man Urvertrauen. Wenn es gut läuft, hat ein Mensch sein ganzes Leben was davon und zehrt davon. Es kommt dazu, dass für eine innere Widerstandskraft auch ein gutes Netzwerk wichtig ist, von Familien, von Freunden. Ich weiß nicht, gucken Sie sich mal um, hier in der Gemeinde ist auch sowas wie ein Netzwerk. Ist vielleicht auch gut, wenn man mal schräg in der Kurve hängt. Ein bisschen aber auch kann man es nicht erklären. Ein bisschen bleibt was Unerklärliches. Dieser Unbekannte jedenfalls hatte kein Netzwerk. Wir wissen aber auch nicht, woher und was und überhaupt über seine Lebensumstände. Wir können aber natürlich fragen, woher kommt das, dass der selbstbewusst war? Woher kommt das, dass er in diesem ganzen Elend Widerstandskraft hatte? Vielleicht können wir sagen, dass seine Widerstandskraft nicht einfach nur aus sich selbst kommt, sondern Gott gibt ihm das, was er braucht. Dass er standhalten kann, das ist ein Zeichen, dass Gott ihm nahe ist. Daran ändert auch das Leiden, die Schmerzen, das Mobbing nichts. Im Gegenteil, das alles wird zum Zeichen, dass er auf Gott vertraut. Und mir ist das besonders wichtig. Der wichtigste Satz eigentlich, man kann auch im Leid Gottes Nähe erfahren. Nicht nur in den High-Zeiten und wenn alles super läuft und alles easy und high-tai-tai ist. Es gibt auch im Leid die Erfahrung, dass Gott einem nahe ist. Und da berühren sich die Erfahrungen dieses unbekannten Menschen, dieses König der Schmerzen, im Hebräischen heißt es Ebed Yahweh, der Knecht Gottes, da berühren sich die Erfahrungen von ihm mit dem Schicksal Jesu. Heute umjubelt, in 5 Tagen am Kreuz gefoltert und dann tot. Die Nähe Gottes im Leiden, das ist für uns die Hoffnung, für uns, dass einmal, wie es am Ende der Bibel heißt, tatsächlich Gott alle Tränen, die die Menschen geweint haben, abwischen wird. Oder wie der Unbekannte sagt, ich werde nicht zu Schanden. Ich glaube, das bildet Vertrauen, Gelassenheit und Widerstandsfähigkeit. Zum Schluss noch ein Gedanke, es bleibt aber trotzdem der Widerhaken an diesen ganzen Geschichten. Der Widerhaken ist, die Schmerzen an Leib und Seele, die Menschen immer wieder erleiden. Der Unbekannte, am kommenden Karfreitag denken wir an die Schmerzen Jesu. Und wir sollten unsere Augen und Ohren nicht verschließen vor dem, was so viele Menschen erleiden, leider immer noch seit Tausenden von Jahren, bis heute weltweit. Im Klartext, es gibt die menschliche Bosheit, die Abgründe, die Menschenverachtung, die uns immer wieder entgegenschlägt. Und eine Frage, wirklich ganz zum Schluss, bleibt dieses Elend, die Schuld, und diese ganze Gewalt einfach so liegen und schreit ewig zum Himmel? Können wir nur sagen, ja, so ist es eben, müssen wir damit leben? Ich weiß nicht, ich will nicht so tun, als hätte ich darauf eine einfache Antwort. Manchmal, nee, weiß ich nicht. Vielleicht verzweifelt sogar Gott auch manchmal daran. Wir können das Leid, für das wir verantwortlich sind, da bin ich aber sicher, nicht bequem auf andere abwälzen. Auch nicht auf Gott. Wir müssen selbst was tun. Das kann bedeuten, gegen Rassisten, Populisten und Hetzer die Schnauze aufzumachen, die Stimme zu erheben. Oder Geflüchtete zum Essen einzuladen. Ich glaube, in dieser Gemeinde gibt es das, so eine Tradition. Toll. Oder. Kindern zu helfen, Deutsch zu lernen, sie in der Kirchengemeinde oder wo auch immer aufzunehmen und ihnen freundlich zu begegnen. Das kann bedeuten, sich einzumischen, wenn einer fertig gemacht wird. Wir sind dann hoffentlich nicht allein. Wir brauchen dann, das tut uns allen gut, Unterstützung und vielleicht manchmal sogar ein Zeichen. Ein solches Zeichen gegen die Gewalt, gegen die vielen Formen der Gewalt und gegen den Krieg und gegen die Resignation, die manchmal damit verbunden ist, findet sich in einem Lied, das der jüdische Theologe Shalom ben Churin gedichtet hat. Von den Nazis wurde er bedrängt, verfolgt. Der hieß eigentlich Fritz Rosenthal, war eigentlich hier einer, der in Deutschland gelebt hat. 35, da hatte der Terror der Nazis gerade 2 Jahre stattgefunden. Er verlässt Deutschland mit 22 Jahren, ging nach Jerusalem, änderte seinen Namen in Shalom ben Churin. Das heißt übrigens Friede und Sohn der Freiheit. 1942, als die Nazis die Juden schon töteten in den Konzentrationslagern, da dichtete er dieses Lied. Ich lese den Text. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht, doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. Tolle Bilder. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, das bleibe uns ein Fingerzeig, dass das Leben siegt. Für mich ist das eine trotzige Hoffnung, dass Gott auch da ist, wo Leid und Elend und Terror ist. So wünsche ich uns Gottvertrauen, Haltung und Mut, dass wir uns einmischen, wenn es Zeit ist. Schwer ist das und manchmal wird das Gesicht dabei auch hart wie ein Kieselstein. Zum Glück aber ist es so, dass wir nicht dieser unbekannte Mann der Schmerzen sind, der diese Schmerzen aushalten musste. Wir müssen auch zum Glück nicht das ertragen, was Jesus an diesem Palmsonntag begonnen hat. Aber es bleibt der Mandelzweig als Hoffnungszeichen für des Lebens Sieg. Darauf sage ich Amen, das heißt so viel wie ja, so soll es sein, so wird es sein.